Ich lese den Text für die Predigt, der steht im Johannes 11, Vers 17 bis 37 und 38 bis 44. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Martha zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden.
Vielen Dank, Rebecca. Es war ein langer Text, aber ich fand da eine spannende Geschichte. Und die Frage ist natürlich, okay, was hat das mit dieser Geschichte mit Weihnachten zu tun? Und wir steigen gleich voll ein und werden hoffentlich manches entdecken, wie spannend das eigentlich ist, was hier drin steht. In meinem Sommerurlaub, ist schon ein bisschen her, habe ich immer so die Angewohnheit oder versucht, das zumindest mir ein Buch herzunehmen, wo ich sage, boah, das will ich mal durchkauen. Und ich habe ein Buch diesmal genommen, das ist von Yuval Harari, vielleicht kennt den der eine oder andere. Das Buch heißt Homo Deus und es stellt die Frage, was sind eigentlich die Fragen des 21. Jahrhunderts für unsere Menschheit? Und da versucht er das so ein bisschen aufzudröseln. Und er sagt, eine der Fragen, mit der sich die Menschheit im 21. Jahrhundert besonders intensiv auseinandersetzen wird, ist die Frage, nach dem Leben? Oder die Frage, wie kann man eigentlich den Tod überwinden? Ihr dürft gerne mal mit mir dieses Zitat aufschlagen auf der ersten Seite. Ich lese das nochmal vor, was er da drin sagt. Im 21. Jahrhundert werden die Menschen vermutlich ernsthaft nach der Unsterblichkeit greifen. Der Kampf gegen das Alter und den Tod wird dabei lediglich den althergebrachten Kampf gegen Hunger und Krankheit fortführen und den höchsten Wert der gegenwärtigen Kultur zum Ausdruck bringen, den Wert des menschlichen Lebens. Doch selbst wenn wir zu unseren Lebzeiten keine Unsterblichkeit erlangen, wird der Kampf gegen den Tod vermutlich das Vorzeigeprojekt des kommenden Jahrhunderts werden. Unsere ideologische Verpflichtung auf das menschliche Leben wird es uns niemals erlauben, den Tod des Menschen einfach zu akzeptieren. Solange die Menschen an etwas sterben, solange werden wir danach streben, dieses Etwas zu überwinden. Weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr dieses Zitat hört. Vielleicht müsste man auch noch mal ein bisschen drüber lesen. Ich würde sagen, für den normalen Cottbusser, da zähle ich mich mit rein, ist das jetzt erstmal eine schöne Behauptung. Ja, man kann mal sowas raushauen, klingt ein bisschen reißerisch, ganz gut. Er versucht das tatsächlich zu untermauern, wie weit man an manchen Stellen in der Forschung tatsächlich schon ist, was in Silicon Valley für Gelder in die Hand genommen werden, um dieses Projekt tatsächlich voranzutreiben. Und ich finde das spannend, da auch zu sehen, okay, was passiert. Und gleichzeitig sehen wir aber auch in unserem Leben, wenn wir um uns herumschauen, nichts ist so sicher wie der Tod. Und doch kommt in den Worten von Harari etwas zum Ausdruck, glaube, was wir uns auch alle wünschen, wo er dann sagt so, der Wert des menschlichen Lebens. Also wenn wir uns selber anschauen, würden wir ja auch sagen, okay, mein Leben oder das Leben der Menschen hat einen besonderen Wert. Der ist auf jeden Fall da. Und gleichzeitig ist dieser Wert so zerbrechlich. Ja, wer ein bisschen das verfolgt, was in unseren Kliniken in Deutschland gerade los ist, der sieht, wie zerbrechlich das auf einmal doch ist. Und dann haben wir auf einmal diesen Bibeltext hier. Eine außergewöhnliche Geschichte, und wer hier mit einer gehörigen Portion Skepsis auch da dran geht und diesen Text hört und sagt, so, das ist irgendwie zu krass, ich glaube, dass der in guter Gesellschaft ist. Weil nicht nur heute dieser Text sehr besonders ist, sondern schon damals in der Kultur etwas war, was nicht gang und gäbe war, sondern etwas absolut Einzigartiges war. Und ich glaube, dass uns dieser Text herausfordert deswegen, weil uns dieser Text etwas hinstellt, dass sozusagen unser Tod wie mit einem Fingerschnipsen weggenommen werden kann. Ja, Jesus schafft in der Geschichte das, was die Wissenschaft schon seit so vielen Jahrhunderten und auch im nächsten Jahrhundert versuchen wird. Also sind wir doch bei Weihnachten, ja, ein schönes Weihnachtsmärchen. Und vielleicht ist es aber auch eine Chance, diesen Text trotzdem an sich anzulassen, weil er vielleicht auch eine Neugierde weckt. So, was ist denn da dran? Wer ist diese Person wirklich? Und ich glaube, dass dieser Text uns etwas zeigt über diese Person von Jesus und was er wollte. Und was vielleicht an mancher Stelle noch ein bisschen tiefer geht, als dieses Spektakel, dass jemand, der tot ist, auf einmal wieder lebendig wird. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in drei Gedanken. Wer war eigentlich dieser Jesus? Also was entdecken wir hier in diesem Text? Warum ist er gekommen? Und was könnte das mit unserem Leben zu tun haben? Also wer war er, was wollte er und was für Konsequenzen hat das für unser Leben? Wer war er? Ich würde gerne mit euch nochmal so ein bisschen in diesen Text reinschauen. Wenn ihr wollt, dann schlagt den gerne nochmal auf. Die Geschwister, die hier in diesem Text beschrieben werden, Maria und Martha und Lazarus, die sind keine Unbekannten, sondern das sind Freunde von Jesus. Also Jesus und diese Familie, die kannten sich sehr gut. Sie waren sogar sehr, sehr gute Freunde und miteinander unterwegs. Also da war eine Vertrauensbeziehung da und dann bekommt Jesus mit, Lazarus ist krank und er macht sich dann auf den Weg und geht dann dahin zu der Familie. Und auf diesem Weg bekommt er aber dann schon gesagt, du bist zu spät. Dein Freund ist gestorben. Und Jesus geht trotzdem hin und die Leute bekommen mit, okay, Jesus kommt jetzt. Und dann wird in diesem Text beschrieben, dass sie nacheinander, die beiden Geschwister, aus dem Haus rausrennen, die Straße runter und noch vor dem Ort Jesus sozusagen aufgreifen und sich mit ihm unterhalten. Und erst kommt Martha angelaufen und begrüßt Jesus mit dem Satz in Vers 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. So, einige Momente später, Martha ist wieder zurück, Maria macht sich auf den Weg, geht dahin und sie begrüßt Jesus mit den Worten in Vers 32, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Und ich fand interessant, hier sind zweimal die gleichen Begrüßungen, zweimal der gleiche Satz. Zwei Schwestern, aber bei Maria sagt dann Jesus nicht, du Maria, ich habe doch Martha gerade gesagt, das und das wird passieren, ist alles gut. Sondern Jesus reagiert in dieser Situation ganz anders. Er sagt nicht nur was anders, sondern er reagiert auch ganz anders. Und ich glaube, dass das uns, obwohl die beiden Geschwister sind, obwohl das, die gleiche Situation ist, obwohl sie die gleiche Trauer tragen, dasselbe erleben, reagiert Jesus ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dass das uns etwas zeigt, wie Jesus eigentlich ist. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen konkreter an und dann würde ich gerne, dass wir an den Tischen kurz darüber mal ins Gespräch kommen. Wir fangen an nochmal mit Maria, also der zweiten Schwester. In Vers 32, Jesus sieht sie da, dass sie weint. Und er sieht, wie die Trauergäste weinen darüber. Und er sagt erstmal nichts. Er ist erregt oder erschüttert darüber, was eigentlich passiert ist. Er ist sprachlos und persönlich berührt. Und dann kommt es, man muss sich das so vorstellen, eigentlich eher wie so ein ganz impulsiver Satz, so, wo ist er? Ja, wo habt ihr ihn hingelegt? Und Jesus weint und die Leute reagieren darauf und sagen, boah, wie lieb muss eigentlich Jesus diesen Lazarus gehabt haben? Und ich finde das spannend, weil hier wird eine Person vorgestellt, die nicht handelt, als wisse er sowieso schon, was gleich passieren wird. Sondern es zeigt eine Person, die in einem berührenden Moment berührt ist. Die spontan reagiert, eine Person, die einen Augenblick lang sprachlos ist, der echte Tränen über die Wangen laufen in dieser Situation. Oder anders gesagt, wir sehen einen Jesus, der absolut menschlich ist und der nicht irgendwie ganz überlegt und abgeklärt da handelt, der eine menschliche und so nahbare Seite hat. Das sehen wir bei Maria. So, nur ein paar Minuten früher bei Martha. Selber Ort, selber Anlass, selber Autor, nur ein paar Minuten früher. Martha kommt und sagt dieselben Worte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus antwortet mit einem der berühmtesten Sätze, die im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel stehen. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Jesus wirkt hier eigentlich total anders. Eher wie so eine Art Lehrer, der jemanden zum Vertrauen ruft. Ja, also diese Worte Auferstehung und Leben, die sind ja total stark, die Jesus hier verwendet. Und auch dieses Ich bin, das überliest man ja so schnell, aber für diese zwei Damen, die jede Woche immer wieder in die Synagoge gingen, war dieses Ich bin, war so ein Anklang an den Namen von Gott, der sich selber vorstellt als der Ich bin, der ich bin. Und auf einmal klingt in diesem Satz, den Jesus sagt, etwas total Göttliches an. Ja, wir sehen hier ein Jesus, der sagt so, ich bin göttlich oder ich bin Gott. der etwas Unfassbares an sich hat. Etwas, das den Verstand übersteigt. Etwas, was die Begrenztheit unseres Lebens aushebeln kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus reagiert komplett unterschiedlich. Und beides in einer Person vereint. Irgendwie Gott und irgendwie Mensch. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Das klingt total seltsam. Das klingt total komisch. Ja? So eine Idee, wer denkt sich sowas aus? Ja? Und tatsächlich gibt es diese Idee oder dieses Konzept in keinem anderen religiösen Entwurf. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ist es nicht etwas, was total nicht nur seltsam klingt, sondern auch total schön klingt? Weil ist es nicht das, was wir eigentlich brauchen, wenn wir unser Leben anschauen? Zumindest würde ich sagen, ist es das, was ich brauche. Auf der einen Seite dieses, okay, da ist jemand und der versteht mich ganz. Und der kann sich hineindenken, hineinfühlen in meine Situation, wo ich gerade drin bin. Und da ist jemand, der ist ein Freund oder ein Ratgeber oder ein Seelsorger und ich weiß, okay, dieser Person kann ich mich gerade anvertrauen. Ja, hier weiß ich, ich bin richtig aufgehoben. Und es öffnet einen Raum für Nähe, für Offenheit. Und gleichzeitig finden wir in Jesus jemanden, der den Finger auch mal in die Wunde legt. Der unsere Schwächen nicht einfach nur höflich umgeht und sagt, ah ja, ist alles gut, sondern in Jesus finden wir jemanden, der herausfordert, der uns auch eine Bedeutung geben will über das, was wir gerade sehen können. Der genau wie bei Martha herausfordert, Martha, glaubst du das, dass es mehr gibt als das, was du mit deinem menschlichen Verstand, mit deiner Begrenztheit sehen kannst? Dass es mehr gibt. Und wir finden bei Jesus beides, diese Nahbarkeit und auf der anderen Seite diese unfassbare Mächtigkeit. Und das zeigt uns dieser Text, dass in Jesus so viel drinsteckt und dass er diese Extreme irgendwie verbindet. Extreme Demut und extreme Größe in einer Person. Und ich fand es spannend, von einem Studenten zu lesen, der ist schon ein bisschen älter. Als er in Harvard studiert hatte, hat er die Aufgabe bekommen, dass er die Evangelien, also die Biografien über Jesus lesen sollte. Das war seine Aufgabe im Studium. Er hatte mit Kirche und Glaube eigentlich nicht so viel zu tun. Und dann bekam er die Aufgabe, er soll doch mal zusammenfassen, wie versteht er Jesus hier? Also wie wird Jesus hier vorgestellt? Und er beschreibt etwas, wo ich sagen würde, das ist total spannend. Ich lese das mal vor und dann wollen wir darüber kurz ins Gespräch kommen. Trotz Jesu steilen Ansprüchen ist er niemals eingebildet. Er ist Sanftheit ohne Zaghaftigkeit. Stärke ohne Härte. Demut ohne das kleinste Anzeichen von fehlendem Selbstbewusstsein. Ungebremste Autorität ohne jegliche Selbstzufriedenheit. Macht ohne Unsensibilität. Enthusiasmus ohne Fanatismus. Heiligkeit ohne Pharisäertum. Unbändiges Überzeugtsein ohne einen Hauch von fehlender Zugänglichkeit. Oder um es kurz zu fassen, Jesus ist so anders, als wir es oft sind. So wird Jesus hier vorgestellt oder so hat es dieser junge Student erlebt und ich glaube, es ist auch etwas, was wir in diesem Text erleben können. Jesus vereint diese beiden Extremen einer Person und das macht ihn aus, diesen Gott-Mensch. Also wir sehen hier, wer Jesus ist. Und die Frage, die ich gerne euch mal reingeben möchte an den Tischen, was gefällt dir an diesem Bild von Jesus? Und was findest du komisch? Ja, also diese Beschreibung, die hier in diesem Text kommt oder auch das Zitat, vielleicht habt ihr noch so ein paar Fetzen davon im Ohr. Was gefällt dir an diesem Bild von Jesus und was findest du komisch? Genau, also dreht euch ein bisschen zusammen, haltet trotzdem Abstand, aber kommt darüber doch mal ins Gespräch. Ja, ihr seid hier ganz angeregt beim Gespräch, sehr cool. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch hinterher gerne weiterreden. Das ist gut. Ja, Jesus wird hier vorgestellt als jemand, der so nah kommt, Mensch ist und gleichzeitig aber irgendwie auch Gott ist. Und genau deswegen feiern wir Weihnachten, dass sozusagen das zusammenkommt, dass Gott Mensch wird. Gott ist mit uns so persönlich. Und natürlich ergibt sich daraus auch eine weitere Frage, so, warum macht Gott denn sowas? Also wenn Jesus tatsächlich Gott wäre, warum tut er denn dann das? Also was ist die Idee dahinter? Warum muss man sowas machen? Und das ist der zweite Gedanke, was wollte Jesus? Und ich glaube, dass wir hier auch was in diesem Text darüber entdecken. Und dazu schauen wir uns diesen Teil jetzt mit Lazarus nochmal an, was Jesus hier macht, beziehungsweise was er nicht macht. Also was ich nicht sehe in diesem Text ist, dass wir unbedingt auch zu unseren Lebzeiten eine Totenauferweckung erleben müssen oder das erwarten, ja? Also ich sehe auch keine Aufforderung, dass wir unbedingt dafür beten sollen, wobei ich nicht sagen würde, dass Gott das nicht kann, aber ich würde sagen, das steckt in dem Text nicht unmittelbar drin. Weil Lazarus ist zwar wieder lebendig geworden, aber er ist auch wieder gestorben. Ja? Also er wurde auferweckt, um später auch wieder zu sterben. Also was will dann Jesus hier mit dieser Aktion? Und ich glaube, er will uns Menschen etwas zeigen, nämlich, dass er für uns kämpft. Dass er bereit ist, alles für uns zu geben. Und wenn ihr mal reinschaut in den Bibeltext, in den Versen 33 und 38, gibt es eine Formulierung, die wird hier wiederholt. Nämlich, da steht, es erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Und dann bis ins Innerste erschüttert, ging er zum Grab. Und dieses Wort, was hier steht, dieses innerlich erschüttert sein, das ist eigentlich ein Wort, was früher verwendet wurde für das Schnauben von Pferden, wenn sie in einen Wettkampf oder in einen Krieg gezogen sind. Ja? Also so ein, jetzt muss ich Dampf ablassen, jetzt muss ich gleich voll fokussiert sein, auf in den Kampf, ich bin bereit. Also dieses Pferd, was dann wütend ist und bereit ist, jetzt voll reinzugehen. Und Jesus ist genauso. Ja, er ist wütend. Er wurde richtig ärgerlich, kann man sagen. Und das allein ist ja schon mal interessant. Also Jesus war nicht irgendwie so ein sturcher Mensch, der alles so ein bisschen abgenickt hat und alles klar, sondern da ist jemand, der Emotionen zeigt. Und ich glaube, Jesus will auch nicht, dass seine Nachfolger zu überkontrollierten Menschen werden, die sagen, okay, alles ein bisschen entspannter sehen. Genau, in seinem Kummer liegt ein gewaltiger Zorn. Und die Frage ist, wogegen richtet sich dieser Zorn? Also worüber ist Jesus verärgert? Und ich glaube, es gibt keinen Hinweis darauf, dass er verärgert ist über die Menschen. Sondern was am wahrscheinlichsten ist, dass Jesus diese tiefe Wut hat gegenüber dem Tod. Ja, er sagt nicht, ach hört mal, ihr müsst jetzt irgendwie, so gut es geht, damit klarkommen. Ja, alle Menschen müssen halt sterben, das gehört dazu. Das ist halt der Lauf der Zeit, findet euch damit ab. Genau das tut er nicht, sondern Jesus blickt, würde ich sagen, unserem schlimmsten Albtraum direkt ins Auge, nämlich dem Verlust des Lebens und auch dem Verlust, unsere Lieben zu verlieren. Dem blickt er ins Auge und er kocht vor Wut. Und daran sehen wir etwas Wichtiges, glaube ich. Nämlich, dass Tod und Leid nicht etwas sind, was in Gottes ursprüngliche Idee hineingehört, sondern wenn die Bibel von einer Zukunft spricht, wenn sie von Himmel, von Ewigkeit redet, dann steht da im Mittelpunkt immer wieder, dass es um Leben geht. Ja, der Tod wird nicht mehr sein. Jesus bezeichnet sich hier auch als ich bin das Leben. Und Leben bedeutet, diese Verbindung mit Gott zu haben. Und mit jeder ablehnenden Haltung Gott gegenüber schneiden wir uns sozusagen ab von diesem Leben. Aber der Tod und Leid und Schmerz gehören nicht in Gottes Idee. Und damit sind wir auch wieder bei diesem Zitat von Anfang an, wo gesagt wird, dass wir den Tod nicht einfach akzeptieren können. Und Jesus macht genau das auch. Er sagt, wir können den Tod nicht einfach akzeptieren, weil er nicht zum Normalen dazugehört. Und damit ergibt sich natürlich eine Frage, okay, wenn das nicht Gottes Idee ist, so wieso kann er dann nicht einfach mit dem Finger schnipsen, wenn er sowas kann wie bei Lazarus, wieso kann er das nicht auch in unserem Leben einfach so machen? Ja, warum kann man das nicht einfach wegnehmen? Es gibt so viel Schlimmes um uns herum in dieser Welt. Und der christliche Glaube würde sagen, und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann sind wir auch zutiefst davon überzeugt, dass vieles, was im Argen liegt in dieser Welt, auch mit uns zu tun hat. Mit Egoismus, mit Überheblichkeit, mit Selbstsucht, mit Zorn, mit Unterdrückung, mit Krieg und mit Gewalt. Und ich glaube, dass das viel stärker in uns drinsteckt, als wir das manchmal denken. Und das bedeutet, wäre Jesus jetzt mit dem Schwert des göttlichen Zorns gegen das Böse der Welt vorgegangen, wäre niemand von uns übrig geblieben. Und stattdessen wählt Jesus einen anderen Weg. Und dieser Weg ist auch hier schon vorgezeichnet. Ja? Und er zeigt uns damit, dass er bereit ist zu kämpfen. Und das sehen wir hier in diesem Text. Ja? Diese Auferweckung von Lazarus war der Ausgangspunkt für den Tod von Jesus. Die Leute, die das gesehen haben, sind zu den Pharisäern, den damaligen Chefs und Leitern hingegangen und haben gesagt, pass auf, was Jesus da gemacht hat, das geht gar nicht. Und da haben sie den Entschluss gefasst, dass Jesus sterben muss. Also gleich nach diesen Versen wird der Plan, Jesus zu töten, gefasst. Also Jesus war sich sehr bewusst, dass der Anfang dieser Neuanfang bei Lazarus gleichzeitig das Ende für sein Leben bedeutete. Und er wusste, dass wenn ich Lazarus hier heraushole, dann werde ich selber begraben. Der einzige Weg für mich, seine Beerdigung zu unterbrechen, ist, meine Beerdigung anzuschieben. Der einzige Weg, Lazarus aus dem Tod zu entreißen, ist, das eigene Todesurteil zu unterschreiben. Und Jesus, dieser Gottmensch, stirbt an einem Kreuz. Der sagt, so, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der stirbt. Jämmerlich. Wie verrückt ist das? Und das mit dem Ziel, dass unsere Beerdigung nicht das letzte Wort hat. Gottes Leben erfuhr den Tod, damit wir leben können. Und Jesus drückt damit aus, ich kämpfe für euch und ich schenke euch etwas und ich bin bereit, alles für euch aufzugeben, damit ihr leben könnt. Als Jesus also hier vor Wut schnaubte, diesen Ärger gegenüber dem Tod gezeigt hat, da hat er das deswegen gemacht, damit wir ihm vertrauen in unserem Sterben, in unserem Kranksein. In unserem, ich weiß nicht weiter, wie es weitergehen soll. Ja, wir sollen sehen, dass er gekämpft hat für uns und gesiegt hat und am dritten Tag auferstanden ist. So, was kann das für uns bedeuten, ganz konkret? Und zwei Sachen, die ich kurz anreißen möchte, ist, was bedeutet das? Vielleicht ist das manchmal auch für dich eine Frage, vielleicht nicht so konkret, aber so ähnlich. Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Vielleicht bist du auch schon so zu Gott gegangen und hast diese Frage gestellt, wieso ist das und das passiert? Und wisst ihr, das Bedeutende oder das Besondere an Jesus finde ich, dass er dafür Raum hat und dass er sagt, du darfst das ausdrücken. Und du darfst Schmerz, den du erfahren hast, zu mir bringen. Und gleichzeitig bleibt Jesus aber dabei nicht stehen, sondern er sagt, und jetzt richte die Perspektive von diesem Frust, von diesem Ärger, von dieser Not in die gleiche Richtung, wie ich sie gelenkt habe. Nämlich, dass Tod Leid und Schmerz nicht etwas sind, was zu diesem Leben dazugehört, sondern dass wir in einer zerbrochenen Welt tatsächlich leben. Und deswegen dürfen wir das Gott so sagen, deswegen dürfen wir ehrlich sein. Und es geht nicht darum, im Glauben, im christlichen Glauben, die Fähigkeit zu haben, alles durchzuhalten und ganz stoisch wegzuwischen. Ja, ist nicht so schlimm, ja. Gott wird alles gut machen und wir packen ein paar Bibelverse vielleicht darüber und das war's dann. Sondern es bedeutet, sich immer wieder neu daran zu klammern, obwohl ich nicht weiß, warum das gerade passiert ist, will ich mich an dir festhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, Jesus lädt uns ein, dieses zukünftige Leben zu erleben, nämlich ein Leben mit Auferstehung. Und das ist im christlichen Glauben die Idee, dass es etwas gibt, was nach diesem Leben kommt. Und gleichzeitig ist in diesem Text aber auch drin, dass Martha sagt, ich weiß, dass mein Bruder irgendwann in ferner Zukunft auferstehen wird. Und Jesus sagt dann, ich bin die Auferstehung. Die Auferstehung ist nicht irgendwas Zukünftiges, sondern etwas, was bereits im Hier und Jetzt passiert. Jesus sagt, wo immer du bist, da ist, wo immer ich bin, da ist auch Auferstehung. Und das heißt, wenn wir mit diesem Jesus, mit diesem Gott Menschen zu tun haben, dann ist dieses Leben von Auferstehung auch jetzt bereits möglich. Und ich weiß, dass einige hier sind, die genau das erlebt haben, wo man gemerkt hat, boah, da ist etwas, da war etwas tot und da ist etwas wieder lebendig geworden. Und ich weiß das auch aus meinem persönlichen Leben, wo ich gedacht habe, ich bin eigentlich Christ und ich glaube irgendwie an Gott. Und dann war da auch so ein Zerbrochensein darüber, wo ich gemerkt habe, so eigentlich brauche ich Gott überhaupt nicht. Und ich komme auch so klar. Und das war mir an einem Abend mal so stark vor Augen, wo ich auch bei einem Gottesdienst dabei war. Und mir kamen die Tränen darüber, dass ich gemerkt habe, boah, ich lebe eigentlich die ganze Zeit außerhalb von diesem Auferstehungsleben. Und ich habe das Gott gesagt und ich habe mit jemand anders gebetet. Und ich weiß, dass Leute Wochen später dann auch über mich gesagt haben, so irgendwie ist etwas anders geworden. Etwas, was im Herzen passiert ist. Natürlich bin ich immer noch der manche Macken und Marotten hat und das ist auch jetzt immer noch so, müsst ihr nur meine Frau fragen. Aber da hat sich etwas verändert. Ein Leben, was zum ersten Mal, glaube ich, ganz bewusst gesagt hat, ich möchte gerne mein Leben mit Gott leben und ich möchte gerne mein Leben einsetzen für andere. Und wenn du auf dein Leben schaust, dann möchte ich dir die Frage stellen, gibt es etwas, vielleicht etwas, wo du sagst, dafür habe ich irgendwie nicht so eine Kategorie, etwas Revolutionäres, was dein Leben irgendwie verändert hat, irgendwie so eine Erfahrung, wo du sagen würdest, Mensch, da ist wirklich etwas ganz neu geworden. Wo vielleicht Härte war, da ist jetzt eine Weite in deinem Herzen, wo ein Stillstand war, da ist auf einmal so eine Frische drin, wo Blindheit war, da ist plötzlich, dass man Dinge klarer sieht. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn ich in deiner Gegenwart bin, dann sprechen wir nicht mehr von etwas Zukünftigem, sondern dann passiert es im Hier und Jetzt. Und das bedeutet, dass der christliche Glaube nicht einfach nur so ein bisschen Verbesserung unseres Lebens ist. Und die Frage ist, hast du sowas in deinem Leben? Wenn nicht, lädt Jesus dich genau dazu ein, zu sagen, möchtest du das gerne haben? Dazu lädt Jesus dich ein, dass du ihn in sein Leben lässt und dass du ihm sagst, wo du Auferstehung in deinem Leben brauchst. Jesus lädt uns dazu ein. Das ist sein Angebot. Dieser Gottmensch will uns so nahe kommen, so persönlich. Und er liebt es, genauso wie er Lazarus geliebt hat, mit dir unterwegs zu sein. Ich bete. Lieber Vater, danke, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast, damit du uns gezeigt hast, du gibst alles für uns auf. Und du möchtest gerne in unser Leben hineinkommen. Und du möchtest gerne uns zeigen, dass der christliche Glaube nicht so ein bisschen Verbesserung unseres Lebens ist, sondern dass es um eine Auferstehung gibt, dass es um eine wirklich tiefe Herzensveränderungen in unserem Leben geht, die du in uns anstoßen möchtest, weil du uns begegnen willst. Und ich möchte dich bitten, dass wir das entdecken, dass wir auferstehen und dass neues Leben in unser Leben hineinkommen kann. Das ist, was du uns anbietest, auch zu Weihnachten, dass du in unser Leben hineinkommst und uns begegnen willst. Amen.